Die Presse.
Mais, der nicht mehr kommt, fehlendes Futter fürs Vieh und Zuckerrüben so groß wie Karotten. Die historische Dürrekatastrophe des heurigen Jahres verursacht laut Hagelversicherung rund 1 Milliarde Euro Schaden für Österreichs Landwirtschaft. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Die Politik verhandelt, die Banken preschen vor und viele landwirtschaftliche Betriebe sind in Bedrängnis. Wie kann ihnen ökonomisch sinnvoll unter die Arme gegriffen werden? Welche Auswirkungen haben die Schäden auf Lebensmittelpreise? Und wie muss sich Landwirtschaft in Zukunft verändern? Darüber habe ich mit Franz Sinabel, Experte für Agrarökonomie am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, gesprochen. Guten Tag, Herr Sinabel.
Grüß Gott.
Herr Sinabel, die Dürre, die Österreich in den letzten Monaten heimgesucht hat, die hat 1 Milliarde Euro Schaden in der heimischen Landwirtschaft hinterlassen. Und in der Politik, da wird aktuell intensiv debattiert, wie da Abhilfe geschafft werden kann. Etwa durch Soforthilfen oder günstige Kredite. Was ist denn aus ökonomischer Sicht besonders sinnvoll?
Ja, ich glaube, wir müssen zunächst einmal einordnen, was bedeutet 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro bedeutet heuer einen wirklich schweren Schaden für sehr viele Landwirtinnen und Landwirte. Die Situation ist nämlich so, dass schon die Aussaat, die Bestellung der Felder heuer besonders teuer war, weil Diesel und Dünger sehr kostenintensiv waren. Und wenn jetzt 15-25% der Ernte ausfallen, dann sind einmal die hohen Kosten da, aber der Ertrag deckt dann möglicherweise gerade die Kosten. Und das ist für sehr viele Landwirte natürlich eine, in manchen Fällen auch wirklich eine katastrophale Situation. Die 1 Milliarde, die seit voriger Woche diskutiert wird, denke ich, ist jetzt eine gute Schätzung über den Verlust im Pflanzenbaubereich. Wir müssen aber mitbedenken, eine Dürre hat Folgekosten und in der Landwirtschaft sind die Folgekosten jene, die dann in der tierischen Erzeugung entstehen. Wenn also eine Kuh weniger Heu zum Fressen hat, dann gibt sie weniger Milch und dann haben wir den Schaden nicht im Pflanzenertrag in der Dürre, sondern im Minderertrag bei der Milch. Und diese Schäden, die Konsequenzen davon sind heute, denke ich, von niemandem noch abzuschätzen.
Das heißt, da kommt auch noch etwas auf uns zu, ganz ungeachtet dessen, wie sollen wir denn mit diesen Schäden jetzt umgehen? Also was für ökonomische Möglichkeiten gibt es da, das sinnvoll abzufedern?
Ja, da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken. Eine ähnliche Situation gab es bereits 2003. Das liegt also jetzt 23 Jahre zurück und zeigt, dass so schlimme Ereignisse in der Vergangenheit, Gott sei Dank, sehr selten waren. Damals hat man aber, glaube ich, die richtigen Lehren aus der Situation gezogen. Sie sind wahrscheinlich zu jung, um sich daran zu erinnern, aber im Jahr 2002 gab es eine Jahrhundertflut. Es gab große Schwierigkeiten, die Entschädigungen zu zahlen. Der Katastrophenfonds war leergeräumt und für die Landwirtschaft im Folgejahr war kaum Geld da. Das heißt, damals wurden in der Agrarpolitik die Weichen gestellt, um die Marktwirtschaft in dieses System zu integrieren und die Landwirte dabei zu unterstützen, bestmöglich mit solchen Situationen umzugehen. Daher gibt es in Österreich eine Dürreversicherung. Daher gibt es in Österreich Apps, wo man ganz genau schauen kann, wie der Grünlandertrag ist und wann der optimale Schnittzeitpunkt ist. Das sind alles Investitionen in der Vergangenheit, die heute ihre Wirkung entfalten, aber eine Entschädigung von 400 Millionen Euro von der österreichischen Hagelversicherung deckt natürlich nicht den ganzen Schaden. Aber 400 Millionen Euro innerhalb von 14 Tagen, 4 Wochen an die Landwirte auszuzahlen, das würde auch die beste Agrarpolitik nicht schaffen.
Versichert oder nicht versichert, da haben Sie schon das Stichwort geliefert, denn es gibt diese Möglichkeit in Österreich, wie Sie bereits erklärt haben, anders als das etwa beim Hochwasser für Hausbesitzer der Fall ist, wo wir eine ähnliche Situation auch manchmal diskutieren. Der Landwirtschaftsminister hat schon angekündigt, er möchte auch jenen Bauern jedenfalls helfen, die sich nicht versichert haben. Also wie könnte denn das funktionieren, ohne jenen Betrieben, die selbst vorgesorgt haben, mitzugeben, ja, es wäre doch eh nicht nötig gewesen.
Ja, auch da hat man aus der Vergangenheit gelernt. Vor, glaube ich, 6 Jahren gab es einen Spätfrost und da waren wir in folgender Situation, dass diejenigen, die versichert waren, von der Hagelversicherung entschädigt wurden, aber der Staat eingegriffen hat und jenen, die nicht versichert waren, eine Entschädigung ermöglicht hat. Und die Vorschläge der Ökonominnen und Ökonomen, können Sie sich vorstellen, waren eine große Kritik an dieser Vorgehensweise. Und das hat natürlich auch bei den Bäuerinnen und Bauern zu Unverständnis geführt. Und die Politik hat gelernt, gut, das ist keine Möglichkeit, hier einzugreifen, weil wir großes Unrecht schaffen. Daher brauchen wir Lösungen, die jene, die sich nächstes Jahr möglicherweise versichern, nicht einen Anreiz zu liefern, zu sagen, ja, ich kriege eh eine Entschädigung, ich brauche mich nicht zu versichern. Dieser Anreiz soll auf keinen Fall entstehen. Jetzt ist guter Rat teuer, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ich denke, die beste Möglichkeit, die auch marktkonform ist, die auch die Entscheidungen in der Landwirtschaft nicht verzerrt, aber trotzdem eine Hilfestellung ist folgende. Etwa Agrarzahlungen, die später kommen, vorzuziehen, damit Liquiditätsengpässe überwunden werden können. Oder wenn das nicht möglich ist oder nur wenig Geld bewegt, dann jenen, die Hilfe benötigen, Kredite rasch zu ermöglichen, die auch zinsbegünstigt sind, um ja für uns als Konsumenten auch den Herbstanbau zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Bauern Saatgut kaufen können, dass sie das Feld bestellen können und wir dann nächstes Jahr Weizen wieder auf dem Feld haben. Das ist ja auch in unserem Interesse. Daher glaube ich, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme.
Einige Banken sind ja da auch schon vorgeprescht und bieten zinsfreie Schadenskredite bereits an. Das sehen Sie also als eine solide Option. Oder sollte man da nicht noch ein bisschen warten, um das mit der Politik auch entsprechend zu akkordieren? Da weiß ja jetzt noch niemand, was es ansonsten noch kommt an Dürrehilfen.
Es ist gut, dass der Markt reagiert, richtig reagiert. Ich glaube, das ist für Banken auch eine Möglichkeit, neue Kunden zu akquirieren und hier zu signalisieren, dass alle die Not sehen und hier auch sich nach der Decke strecken. Abwarten, bis die Politik in die Gänge kommt, glaube ich, ist nicht unbedingt nötig. Die Politik macht viel. Ich weiß, dass in den Ministerien auf allen Ebenen genau darüber jetzt sehr intensiv diskutiert wird. Aber einen politischen Konsens herzustellen, dauert natürlich länger, als in der Marktwirtschaft Entscheidungen zu treffen.
Ich möchte noch mal kurz zu den Versicherungen kommen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Rund um die Hochwasserdebatte gibt es da immer wieder auch das Thema einer möglichen Versicherungspflicht für Haus- oder Immobilienbesitzer. Wäre so eine Pflicht jetzt für Landwirte sinnvoll, also in Anbetracht dessen, dass ja Dürre auch in Zukunft häufiger vorkommen wird?
Ja, eine Pflichtversicherung hat ganz bestimmte Zwecke. Ein Zweck ist, sicherzustellen, dass nicht nur die sich versichern lassen, die ein hohes Risiko haben. Und die heutige Situation zeigt, dass auch in Gebieten, wo die Bauern schon lange keine Dürre hatten, heuer massiv getroffen werden. Auch in Oberösterreich, wo es immer gut regnet, gibt es heuer keine Niederschläge. Das heißt, diese Situation ist ein bisschen anders als bei Hochwasser. Jemand, der auf dem Hügel sein Haus hat, der wird wahrscheinlich von Hochwasser nicht erreicht werden. Der wird vielleicht von einer Hangrutschung erfasst werden können. Das heißt, das, was wir adverse Selektion nennen, trifft im Fall der Dürre nicht in dem Maß zu wie im Fall von Hochwasser. Daher glaube ich, muss man da ein bisschen länger darüber nachdenken. Ich möchte nicht sagen, dass das keine Option ist und keine gute Idee ist, aber es ist nicht auf den ersten Blick überzeugend zu sagen, gut, alle müssen sich versichern, damit wir diese Verteilung, die wir jetzt haben, besser ausgleichen.
Über der aktuellen Diskussion, da schwebt natürlich vor allem die Kostenfrage. Wir wissen, wie sich der Spardruck durch aktuell alle politischen Bereiche zieht. Und auch in den aktuellen Gesprächen ist es sehr schwierig, entsprechende Mittel im Budget aufzutreiben. Also was sagen denn Sie, woher soll das Geld kommen?
Ja, ich glaube, da muss man sich an das chinesische Sprichwort erinnern. Wenn du jemandem helfen möchtest, gib ihm keinen Fisch, sondern lehre ihn fischen. Und die Situation ist leider nicht so wie bei Corona ein Ereignis, das alle 100 Jahre hoffentlich auftritt, sondern wir wissen aus der Klimaforschung, dass wir hier eine Entwicklung haben, die zu solchen Ereignissen immer häufiger führt. Das heißt, zu sagen, das ist eine außergewöhnliche Situation, ja, das stimmt schon, es trifft zu, aber das ist eine Situation, die häufiger auf uns zukommt. Daher brauchen wir Maßnahmen, die längerfristig helfen. Und eine längerfristige Hilfe funktioniert nur mit der Unterstützung der Anpassung. Und das jetzt beobachtete Verhalten als hundertprozentig richtig einzustufen, ist daher falsch. Es sind sehr viele Bauern, die schon sehr viel gemacht haben, um sich anzupassen. Und es sollte eher in die Richtung gehen, zu schauen, was funktioniert bei uns, was haben die gemacht, um heuer nicht von der Dürre betroffen zu sein und sich an dem ein Beispiel zu nehmen. Das ist jetzt natürlich für jene, die einen großen Schaden haben, nicht wirklich hilfreich, aber es führt kein Weg daran vorbei.
Das heißt, Sie fänden es sinnvoll, Entschädigungen an zukünftige Veränderungen in Betrieben, eventuelle Anpassungen zu koppeln?
Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, da irgendwelche Strings, also irgendwelche Auflagen dran zu binden. Alle, die Kredite in Anspruch nehmen, wissen, dass Kredite zurückbezahlt werden. Und es ist im eigensten Interesse, den Betrieb jetzt so nachzujustieren, dass man mit einer solchen Situation das nächste Mal besser zurechtkommt.
Jetzt haben wir vor allem über die Produzentenseite gesprochen, also die ökonomische Situation der Betriebe. Aber Lebensmittelproduktion und Preise, die geht uns alle an, wie Sie richtig gesagt haben. Mit welchen Konsequenzen müssen denn Endkonsumentinnen und Endkonsumenten rechnen, was Lebensmittelpreise, Preisschwankungen, eventuell sogar Verfügbarkeiten angeht, jetzt nach diesem Dürrejahr?
Ja, wie ich vorher gesagt habe, können wir derzeit noch nicht abschätzen, wie groß der Schaden im Bereich der tierischen Produkte ist. Daher kann ich dazu auch keine Ziffern nennen. Ich kann kurz die Zusammenhänge beleuchten, die uns ein Gefühl geben, in welche Richtung es gehen kann. Was die pflanzlichen Produkte betrifft, Getreide beispielsweise, das wir für Brot brauchen, ist die Situation so, dass wir zwar in Mitteleuropa, in Österreich, große Ertragsausfälle haben. Global ist die Versorgung derzeit aber nicht gefährdet und daher sind die Preise auf den Getreidemärkten nicht durch unsere Dürre wirklich maßgeblich betroffen. Und das sind die Preise, die für die Müller relevant sind, die dann für das Mehl relevant sind und die dann auch für den Bäcker und für den Lebensmittelhändler relevant sind. Daher erwarte ich, was pflanzliche Produkte des täglichen Bedarfs betrifft, keine spürbaren Preissteigerungen. Anders kann es sein bei Erdäpfeln oder bei Gemüse oder bei Obst. Da ist klar, da ist die Ernte heuer niedriger. Und weil das Produkte sind, die nicht über weite Strecken transportiert werden, kann es da zu den bekannten Preissteigerungen kommen, aber das haben wir öfter, das ist nichts Außergewöhnliches. Schwer einzuschätzen ist die Situation bei Milch und bei Fleisch. Bei Milch wird es so sein, dass sich das Angebot verknappt, es wird weniger Milch auf den Markt kommen und da hängt es davon ab, wie sich die Situation in den europäischen Märkten entwickelt. Österreich exportiert sehr viel Milch, Butter und Käse. Das heißt, die heimische Versorgung ist da sicher nicht gefährdet. Es wird weniger exportiert. Die Preise werden aber auch da auf den internationalen Märkten gemacht. Das heißt, auch in Bayern gibt es eine Knappheit, in Frankreich. Das heißt, hier kann es sein, dass wir mit höheren Milch-, Butter- und Käsepreisen rechnen müssen. Bei Fleisch ist die Situation ganz vertrackt. Viele Bauern verkaufen jetzt ihr Vieh, weil sie es nicht über den Winter bringen können. Daher ist jetzt mit fallenden Preisen zu rechnen. Die Bauern spüren das schon, die kriegen schon weniger als noch vor ein paar Wochen. Da sollten wir erwarten, dass das auch auf die Verbraucherpreise durchschlägt, also niedrigere Preise zu erwarten sind. Auf der anderen Seite sind die Schlachthöfe am Limit der Kapazität. Sie müssen viel einlagern, müssen eventuell Lagerhäuser zumieten. Das heißt, wie sich das auswirkt, da müsste man wirklich in einer Glaskugel nachschauen und das mache ich nicht.
Mhm. Jetzt fordern viele Expertinnen und Experten schon seit Jahren aufgrund des Klimawandels sehr umfassende systemische Veränderungen in der Landwirtschaft. Nicht nur, um sich eben an neue Gegebenheiten besser anzupassen, sondern auch um der Verantwortung, die die Landwirtschaft, was eben Treibhausgase, Umweltauswirkungen und so weiter hat, gerecht zu werden. Was sagen denn Sie, wie muss Österreichs Landwirtschaft in Zukunft ausschauen, um einerseits heimische Lebensmittelproduktion zu sichern, weiterhin wirtschaftlich rentabel zu sein, aber eben auch nachhaltig und ökologisch zu wirtschaften?
Ja, ich glaube, dass dieser allgemeine Appell gerechtfertigt ist und teilweise auch auf die österreichische Landwirtschaft zutrifft. Ich glaube aber, dass dieser Appell aus dem Blick verliert, dass in der Landwirtschaft in Österreich extrem viel gemacht wird, um dieser Forderung Rechnung zu tragen. Ich denke da nur an beispielsweise pfluglose Bearbeitung im Ackerbau. Das ist eine Praxis, die aus Ländern, die immer mit Dürre zu kämpfen haben, übernommen wird. Und es gibt viele Bauern, die das jetzt in Österreich schon umsetzen, praktizieren und hier Pionierarbeit leisten. Und wenn Feldtage sind, da sind tausende Bauern, die sich anschauen, wie das funktioniert. Und diese Innovationen, bei uns sind es Innovationen, in anderen Ländern ist es Praxis, die werden natürlich durch die Dürre heuer noch einmal einen Schub bekommen. Und ja, natürlich hätte man viel machen können. Auf der anderen Seite passen sich die Betriebe laufend jedes Jahr an. Es wird investiert in Hagelnetze, es wird investiert in Frostberegnung. Es werden beispielsweise bei Braugerste hitzeresistente Sorten gezüchtet und auch eingesetzt. Früher säte man die Gerste im Frühling aus, jetzt sät man sie im Winter aus, damit die Bodenfeuchtigkeit verwendet werden kann. All diese Dinge machen die Bauern und viele, viele mehr, die ich gar nicht weiß, die die Bauern wissen und die viele, die sehr gute Ratschläge für die Landwirtschaft haben, nicht einmal am Horizont wahrnehmen.
Herr Sinnabel, vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag noch.
Das war's für heute. Berichte rund um die Folgen schwere Dürre und ihre Auswirkungen auf Österreichs Wirtschaft finden Sie wie immer in den Shownotes zum Nachlesen. Danke fürs Dranbleiben und Zuhören und bis zum nächsten Mal.